Info 3 Abend.
Wie im Frühling auf dem Tahrirplatz in Ägypten demonstrieren Hunderttausende gegen die Regierung. Mit deutlichen Worten, der türkische Ministerpräsident Erdogan fordert den syrischen Präsidenten Assad zum Rücktritt auf. Länger in U-Haft, der Londoner Händler, der die UBS um 2 Milliarden Franken gebracht hat, sagt immer noch nichts zu den Vorwürfen. Das Wetter, es hat Hochnebel mit einer Obergrenze bei 900 Metern. Sonst ist es meist sonnig. Im Nebel liegt die Temperatur bei 4 Grad, in der Sonne bei 9 Grad. Am Mikrofon Andrea Abbühl und Thomas Fuchs mit den Nachrichten.
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind mehrere hunderttausend Menschen auf dem Tahrir-Platz zusammengeströmt. Zahlreiche Parteien und Organisationen hatten zu einer Großdemonstration aufgerufen. Seit mehreren Tagen fordern in Kairo und anderen ägyptischen Städten Zehntausende den Rücktritt des Militärrates. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei sind laut Aktivisten über 30 Demonstranten getötet worden, weit über 1000 Menschen verletzt. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat in einer Fernsehansprache Syriens Präsident Assad zum Rücktritt aufgefordert, mit äußerst deutlichen Worten. Erdogan erinnerte Assad an den Tod des libyschen Machthabers Gaddafi vor gut einem Monat und auch an das blutige Ende anderer Diktatoren wie Hitler, Mussolini oder Ceausescu in Rumänien. Die guten nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien haben stark gelitten, seit das Regime von Assad mit Gewalt gegen Oppositionelle vorgeht. In London hat ein Gericht die Untersuchungshaft des ehemaligen Devisenhändlers der Grossbank UBS verlängert. Das Verfahren gegen ihn soll erst in 4 Wochen fortgesetzt werden. Dem 31-Jährigen werden Betrug und Bilanzfälschung vorgeworfen. Laut der UBS hat er mit eigenmächtigen Risikogeschäften einen Verlust von 1,85 Milliarden Franken verursacht. Vor Gericht äußerte sich der Mann, wie schon früher, nicht zu den Vorwürfen. Er bestätigte lediglich seine Identität. Die Schweizer Post erhält zum ersten Mal eine Konzernchefin. Die 53-jährige Ökonomin Susanne Ruoff tritt im Herbst des nächsten Jahres die Nachfolge von Jürg Bucher an. Ruoff leitet zurzeit British Telecom Schweiz. Zuvor war sie beim Computerkonzern IBM tätig. Am Flughafen Zürich hat Bundesrätin Doris Leuthard das neue Sicherheitskontrollgebäude eröffnet und das neue Dock B. Der Weg zum Flugzeug wäre für die Passagiere nun planbarer und schneller, versprach die Verkehrsministerin. In Betrieb genommen wird das neue Gebäude erst nächste Woche. Grund für das 430 Millionen Franken teure Projekt war das Schengen-Abkommen. Dieses verlangt eine EU-konforme Sicherheitskontrolle, weshalb die Passagierwege in Zürich geändert werden mussten. In den Kantonen Zug und Bern haben am Morgen 2 Unfälle, ein Todesopfer und 18 Verletzte gefordert. Die Kollisionen hatten stundenlange Verkehrsbehinderungen zur Folge. Auf der Lorzentobelbrücke zwischen Unterägeri und Zug forderte der Zusammenstoß zweier Lieferwagen einen Toten und 6 Verletzte. Auf der Autobahn A6 bei München-Buchsee ereignete sich in dichtem Nebel ein Auffahrunfall mit 4 Fahrzeugen. Dabei wurden 12 Personen verletzt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 5.450 Punkten, minus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.482 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 23,50 gehandelt, der Dollar zu 91,47
Rappen. Info 3 Abend. Die Themen.
Erinnerungen kommen auf an den Sturz Mubaraks. Wieder versammeln sich Hunderttausende auf dem Tahrirplatz in Kairo. Die Menschen in der Hauptstadt sind wütend auf den Militärrat, aber längst nicht nur sie.
Man war ja erst sehr optimistisch und hat sich ja regelrecht verbrüdert mit dem Militär. Also das bröckelt.
Was Menschen im touristischen Norden von Ägypten denken, wir haben mit ihnen gesprochen. Sie wird Neuchefin von fast 60.000 Personen. Susanne Ruoff übernimmt ab September 2012 die Konzernleitung bei der Post, der zweitgrößten Arbeitgeberin in der Schweiz. Wie ist die neue Chefin? Was kann sie? Wir fragen nach. Mehr dazu nach Wetter und Verkehr.
Im Norden morgen Hochnebel bis auf etwa 900 Meter, sonst meist sonnig. Unter dem Hochnebel um 4 Grad, an der Sonne um 9 Grad. Die RS3 Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. Stau oder stockender Verkehr infolge Verkehrsüberlastung in der Region Bern. Auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld. In der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen der Verzweigung Hacknau und dem Schwarzwaldtunnel. Richtung Luzern zwischen Basel-Badischer Bahnhof und der Verzweigung Gellert. Sowie auf der Hauptstrasse zwischen dem Eckfluttunnel und Zwingen. Und in der Region Zürich und Zentralschweiz auf der A4 Richtung Luzern zwischen Affoltern am Albis und Cham, auf der A1 Richtung Bern zwischen Zürich Ost und Zürich Affoltern, Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich Affoltern sowie zwischen Winterthur Tös und Winterthur Wülflingen und auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel sowie auf dem Seedamm zwischen Pfäffikon und Rapperswil. Und noch zum Schienenverkehr. Zwischen Andelfingen und Neuhausen auf der Linie Winterthur-Schaffhausen ist die Strecke für den Bahnverkehr wegen eines blockierten Zugs nur beschränkt befahrbar. Es muss mit Verspätungen und Zugsausfällen gerechnet werden.
Info 3 Abend.
Die Menschen auf dem Tahrirplatz sind wütend. Aber nicht nur sie. Auch Menschen im ägyptischen Touristenort Luxor sind wütend, denn die Touristen bleiben weg. Und ihre Wut richtet sich gegen die Gleichen, den Militärrat. Matthias Kündig.
In Luxor lebt die Mehrheit der Bevölkerung vom Tourismus. Und da läuft seit Januar fast nichts mehr. Viele Menschen versuchten deshalb, Fernseher, Kühlschränke oder Mobiltelefone zu verkaufen, um über die Runden zu kommen. Dies beobachtet Hans Mauritz, der seit über 10 Jahren in einem Dorf bei Luxor lebt.
Die Leute verkaufen, was sie besitzen an besonderen Sachen, und sie verkaufen auch Land. Die vorher kein Land verkaufen wollten, absolut nicht, die verkaufen wieder.
Dennoch mache die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr die Aktivisten in Kairo verantwortlich für die wirtschaftliche Misere.
Jedenfalls viel weniger. Früher hatte ich immer das Gefühl, man lastet das zu einem wirklich großen Teil diesen Aktivisten an. Ich höre das kaum mehr, nein.
Heute werde der oberste Militärrat verantwortlich gemacht für die Situation im Land, erklärt Hilfswerkmitarbeiter Ahmed Ammar aus Luxor. Die Generäle hätten ihre Versprechen schlicht nicht eingehalten.
The Supreme Council didn't do exactly what they promised for the people. I think if they wanted to do anything for the Egyptian people, they could have started and they could have planned for this.
Es sei für die Menschen immer offensichtlicher, dass der Militärrat nur auf Druck der Straße reagiere.
Every day by day it seems that they don't offer and they don't give to the Egyptians unless the Egyptians they make pressure on them. That is very clear to the people and the people are fed up. Economy is backward and security is backward.
Die Menschen hätten genug, nicht nur wegen der Wirtschaft, sondern auch, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten. Das bestätigt auch Ingrid Wecker, die in einem Dorf unweit von Luxor ein Zentrum für behinderte Kinder leitet.
Mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die sehen das also schon sehr kritisch, dass das Militär eben offensichtlich nicht in der Lage war, zumindest die Sicherheitslage im Land zu garantieren. Und die Sicherheitslage ist eindeutig schlechter geworden, also auch in Richtung Kleinkriminalität und Überfälle und so weiter. Und da hat sich schon ein bisschen was geändert, glaube ich, in der Gesamtstimmung. Denn man war ja erst sehr optimistisch und hat sich ja regelrecht verbrüdert mit dem Militär. Also das bröckelt.
Den Generälen gelinge es deshalb heute kaum noch, die Aktivisten auf dem Tahrirplatz als Unruhestifter und Chaoten darzustellen, die das Land lähmen. Selbst auf dem Land informierten sich die Menschen mittlerweile über Internet und Satellitenfernsehen.
Die Leute sind heute wirklich mehr in der Lage dazu, das selbst differenzierter zu sehen und eben nicht mehr nur auf Staatsfernsehen und so weiter angewiesen. Und das ändert natürlich auch die Informationslage, ganz klar, ne?
Das Fenster, das mit der Revolution aufgestoßen wurde, lässt sich also auch in Oberägypten nicht mehr so leicht wieder schließen.
Info 3 Abend.
Sie ist in Zukunft verantwortlich dafür, dass jährlich 3 Milliarden Briefe und Pakete an den richtigen Ort kommen, dass 100 Millionen Reisende transportiert werden und dass 68 Milliarden Schweizer Franken sicher verwaltet werden. Susanne Ruoff, die neue Chefin der Post. Der Verwaltungsrat hat sie heute zur Nachfolgerin von Jörg Bucher gewählt. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer.
Susanne Ruoff ist derzeit noch Chefin der British Telecom Schweiz. Davor hat sie lange Jahre beim Computerhersteller IBM gearbeitet, zuletzt auch in der Geschäftsleitung. Ruoff kommt also aus Zukunftsbranchen und tritt nun in ein traditionelles Logistik- und Finanzunternehmen ein. Sie kenne die Post bisher nur als Benutzerin, gesteht Ruoff. Allerdings sei es für sie schon immer ein faszinierendes Unternehmen gewesen.
Die Post ist ein absolut vielschichtiges Unternehmen. Jeder kennt es. Und ich finde, das ist eine Riesenherausforderung, so einen Konzern leiten zu können. Aber er braucht auch vielseitiges Wissen.
Für die traditionellen Fachbereiche der Post könne sie künftig auf ausgewiesene Fachleute zurückgreifen. Nicht jeder in einer Geschäftsleitung müsse alles gleich gut können, unterstreicht sie. An ihr wird es denn auch vor allem liegen, der Post eine erfolgreiche Zukunft in der digitalen Welt zu sichern, wie Verwaltungsratspräsident Peter Hasler betont.
Die digitale Welt, das ist auch für die Post natürlich Zukunft. Und da hat Frau Ruoff die allerbesten Berufserfahrungen mitgebracht.
Die Post rechnet damit, dass die klassische Briefpost weiter an Gewicht verlieren wird. Was schnell gehen muss, wird auf dem digitalen Weg verschickt. Nur noch die weniger lukrative B-Post wird übrig bleiben. Ruoff soll hier ganz neue Wege gehen. Mit Susanne Ruoff, die aus Grand-Montana stammt und verheiratete Mutter von 2 Kindern ist, setzt die Post ganz bewusst auf die Zukunft. Peter Hasler ist sehr überzeugt von der Wahl.
Sie hat eine sehr breite Ausbildung, sie hat sehr viel Sozial- und Kommunikationskompetenz und sie ist ein Glücksfall für die Post.
Eine einfache Aufgabe übernimmt Susanne Ruoff nicht. Die Post ist sehr breit aufgestellt mit Briefpost, Paketpost und Postfinance. Dazu steht sie im Spannungsfeld der Politik und der Gewerkschaften, welche der Post ganz genau auf die Finger sehen. Vor allem, wenn Filialen geschlossen werden oder Arbeitsplätze wegen der Automatisierung der Brief- und Paketpost wegfallen. Susanne Ruoff sagt dazu:
Ein spannender Schritt ist das. Ich liebe spannende Umgebungen, wo die Lösungen manchmal nicht alle auf der Hand liegen. Das bin ich gewohnt. Das habe ich seit 23 Jahren Management hinter mir und ich denke, das werde ich auch in Zukunft so angehen.
Den Umbau in 2 Aktiengesellschaften, nämlich zur Post AG und ihrer Tochtergesellschaft Post Finance AG, wird ihr Vorgänger noch umsetzen. Die einschneidenden Umbauten, die in den nächsten Jahren fällig werden, wird Jörg Bucher Susanne Ruoff aber nicht mehr abnehmen.
Info 3 Abend.
Bestechungszahlungen lohnen sich nicht. Zumindest nicht, wenn sie auffliegen, wie im Fall des französischen Industriekonzerns Alstom. Denn externe Berater der Schweizer Alstom-Tochter haben im Ausland geschmiert. Und das Gericht sagt nun, die Alstom habe zu wenig dagegen unternommen. Das kommt sie jetzt teuer zu stehen. Pascal Krauthammer mit den Einzelheiten.
Da sind Bestechungsgelder geflossen, an Beamte oder Funktionäre in Lettland, Tunesien und Malaysia geschmiert, hat laut Bundesanwaltschaft nicht die Schweizer Alstom-Tochter direkt, sondern deren externe Berater in diesen Ländern. Die Berater hätten einen erheblichen Teil ihres Erfolgshonorars an die ausländischen Entscheidungsträger weitergeleitet und so Alstom zu Aufträgen verholfen, heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Dass die Alstom-Verantwortlichen von den Machenschaften der externen Berater etwas gewusst hätten, konnte der leitende Staatsanwalt Stefan Lenz nicht nachweisen.
Wir konnten eben nachweisen, dass vielleicht einige Mitarbeiter von Alstom hätten stutzig werden müssen, weil eben sehr hohe Beträge ausbezahlt worden sind, die eigentlich mit den Leistungen, die diese Berater erbracht haben, in keinem Verhältnis stehen. Aber da waren derart viele Leute innerhalb von Alstom involviert, dass wir keine genauen Schuldzuweisungen machen wollen und können.
Trotzdem hat sich die Unternehmung schuldig gemacht, und zwar, weil sie nicht alles unternommen hat, um solche Bestechungszahlungen zu verhindern. Alstom selbst, die sich vom Korruptionsvorwurf entlastet sieht, spricht von einem Organisationsverschulden, was mit einer Buße von 2,5 Millionen Franken bestraft wird. Alstom selber akzeptiert diese Buße und hat der Bundesanwaltschaft selber nahegelegt, das Verfahren doch ohne Gerichtstermin rasch per Strafbefehl zu beenden. Ein Novum ist dies in der Schweiz, worauf man sich aber aus guten Gründen eingelassen habe, erklärt Staatsanwalt Lenz.
weil eine derartige Strafuntersuchung ist belastend für die Strafuntersuchungsbehörden, aber natürlich auch für die betroffene Gesellschaft. Die will mal einen Schlussstrich ziehen. Das gibt einen Reputationsschaden, den man möglichst in engen Grenzen halten will. Und deshalb scheint mir eine Lösung mit Strafbefehl für beide Seiten eigentlich sehr ideal zu sein, weil auch vor Gericht hätte die Alstom-Gesellschaft ja nicht zu etwas anderes als zu einer Buße verurteilt werden können. Also wir haben quasi das Gerichtsurteil so vorwegnehmen können.
Zudem wird die Alstom-Tochter zu einer Ersatzforderung von über 36 Millionen Franken verurteilt, was in etwa dem unrechtmäßig erlangten Gewinn entspricht. Die französische Alstom-Muttergesellschaft wiederum profitiert, wie schon der russische Großinvestor Viktor Wechselberg oder der frühere Armeechef Roland Neff, vom umstrittenen Artikel 53 des Strafgesetzbuches, zahlt eine Wiedergutmachung von 1 Million Franken an das Rote Kreuz. Im Gegenzug verzichten die Behörden auf eine Bestrafung.
Info 3 Nachrichten und Hintergründe auf DS3 Virus und DS4 News. Im Studio Andrea Abbühl.